Econ Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Nach dem Ingenieurstudium an der ETH Zürich arbeitete Dr. Stefan Wartmann als Projektleiter in den USA sowie als Startup-Geschäftsführer in Japan. Sein Executive MBA absolvierte er an der Universität St. Gallen sowie in Kalifornien, bevor er von 2003 bis 2013 als CEO der Geobrook-Gruppe globalisierte mit Produktionsstandorten auf allen Kontinenten. Seit 2014 ist er Konzernleitungsmitglied und seit 2019 CEO der Brook Group, welche mit 2200 Mitarbeitenden und 700 Millionen Schweizer Franken Umsatz erwirtschaftet. Hauptbereiche der Brook Group sind Fernwärmetechnologie, Prozessleittechnik für Versorgung, unter anderem Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Spezialkabel für E-Mobilität und Windkraft, Leichtbau- und Seilarchitektur, Aufzugs- und Hebemittel, Transportseilbahnen sowie Schutzsysteme gegen Naturgefahren. Die Brook Group ist mit 20 Produktionsstätten und 20 internationalen Verkaufsorganisationen in den wichtigsten Industrieländern der Welt vertreten. Herzlich willkommen beim Swiss Capricorn Podcast, Dr. Stefan Wartmann.
Hallo Jakob, es freut mich hier zu sein.
Stefan, ich beginne immer gerne den Podcast mit der Frage, wie bist du das erste Mal mit der digitalen Welt in deinem Leben in Verbindung gekommen?
Das war so Mitte 80er Jahre, in der Schule noch, Commodore 128. Die meisten Kollegen haben gespielt vor allem und ich habe bereits schon sehr früh programmiert. Mit einem Freund zusammen haben wir ein einfaches Computersystem oder Spiel gemacht, so ein Helikopter, der ein Parkour abfliegen musste, mit Joystick damals noch. Und der größte Fan war meine kleine Schwester.
Du bist ja jetzt ein Vierteljahrhundert schon bei der Brook Group. Du hast ja bestimmt schon auch in der Zwischenzeit mal ein Angebot von Konkurrenten bekommen. Was hat dich denn bewogen, so lange bei der Brook Group zu bleiben?
Das war eigentlich nie ein Plan, sondern ich bin eingestiegen als junger Ingenieur nach der ETH, hatte eine Opportunität in den USA, das hat mich sehr gereizt, habe dann aber gedacht, nach einem Jahr oder so, dann mache ich dann den klassischen Ingenieur-Werdegang. Dann hat sich die nächste Möglichkeit ergeben in Japan, wo ich eine eigene Fabrik aufbauen durfte, den Markt aufbauen konnte, damals bei der Geobrook. Und so hat das eine das andere irgendwie ergeben und das war nie irgendwie ein Plan meinerseits, sondern ich hatte Freude und man hat mich vor allem machen lassen, mir spannende Aufträge gegeben, aber man hat mich auch gefördert und gefordert. Ich durfte Weiterbildungen machen, habe mal eine Doktorarbeit noch geschrieben, vor etwa 15 Jahren, on the job, und durfte immer ein spannendes Umfeld haben mit guten Chefs, aber vor allem auch mit tollen Mitarbeitenden. Und das hat mich stets motiviert, auch in einer Nische tätig zu sein, die weltweit führend Produkte anbietet, Lösungen hat. Das gibt eben auch im Cluster um die Firma rum spannendes Umfeld, das einfach langfristig motiviert.
Also immer spannende Projekte, du konntest dich weiterentwickeln, man hat dich gefördert, coole Kollegen natürlich und dann natürlich auch ein tolles Brand, für das man dann arbeiten konnte. Das war etwas, was dich dann auch gehalten hat bei der Brook Group. Wie würdest du denn die Firmenkultur beschreiben? Kann man die denn überhaupt beschreiben?
Das ist eine schwierige Frage, denn was ist eigentlich Kultur? Ich glaube, wir haben auf der Gruppe, weil wir sehr stark diversifiziert sind, gemeinsame Visionen, wir haben gemeinsame Werte, die überall gelten, weltweit. Zum Beispiel eine der ganz wichtigen Werte ist, wir respektieren, wir fördern die Diversität, wir sind und tauschen uns proaktiv in den Mitarbeitern auseinander und wir akzeptieren ganz bewusst unterschiedliche Meinungen. Ganz, ganz wichtig in unserer Kultur drin, muss ich immer und immer wieder wiederholen, weil die Mitarbeiter, die eben eine andere Meinung haben, die bringen einem oft sehr viel weiter. Die eckligen, die schwierigen Fragen, die brauchen wir und die wollen wir zulassen, ganz bewusst. Das heißt nicht, dass man keine Kompromisse zulassen soll. Zurück zur Kultur. Wir haben eigentlich ich glaube, viele Subkulturen, je nach Standort, nach Kulturregion, nach Geografie. Und das soll man auch zulassen und so leben. Es muss nicht überall gleich sein, auch je nach Business Unit oder Division. Das gibt unterschiedliche Verhaltensmuster, die ich da beobachte. Aber das ist schön und soll so sein, aber immer unter dem Dach der gemeinsamen Vision und unter dem Dach der gemeinsamen Firmenwerte.
Also das heißt, unterschiedliche Meinungen beleben das Geschäft, beleben auch manchmal die Konkurrenz. Man arbeitet gemeinsam auf ein Ziel hin, aber gleichzeitig immer mit respektvollem Umgang.
Ja, und dabei ist die Diversität ganz wichtig. Und da meine ich nicht nur Männlein, Weiblein, sondern ich meine eben auch alt und jung gemeinsam zusammen. Ich meine die verschiedenen Kulturbereiche, die verschiedenen Geografien, aber auch die verschiedenen Abteilungen. Diverse Diskussionen sind oft, ehrlich gesagt, recht mühsam und anstrengend. Aber das macht nichts, da muss man durch, weil am Ende ist immer eine gute, abgewägte Lösung da im Raum, wenn man diesen Prozess zulässt. Und das scheint mir ganz wichtig.
Absolut. Die Bruck Group ist ja auch ein Familienunternehmen. Was sind denn die Vorteile, aber auch die Nachteile eines Familienunternehmens?
Ja, Vor- und Nachteile bei Familienunternehmen, die sind wahrscheinlich je nachdem, nach Firma, nach Firmengröße ganz unterschiedlich. Ich glaube, die Vorteile sind, dass man sehr kurze Wege hat. Ich hatte kürzlich ein Problem, wo ich den Verwaltungsrat kurzfristig brauchte und innerhalb von wenigen Tagen konnten wir eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung machen. Das wäre bei größeren Firmen oder börsenkotierten Firmen sicher sehr, sehr viel schwieriger. Es hat aber sicher auch Nachteile. Wir machen kleinere Schritte, wir verschulden uns nicht, wir haben weniger Leverage in unseren Schritten, die wir unternehmen, und dafür sind wir konservativ, kerngesund unterwegs. Ich glaube, es macht auch den Leuten sehr viel Spaß, in Familienunternehmen zu arbeiten, weil da gibt's nicht diese kurzfristigen Quartals- oder Monatsberichte, wo man irgendwelche Werte erreichen muss. Natürlich schauen wir monatlich sehr genau auf die Zahlen, aber wir haben eine langfristige Strategie. Wir investieren sehr langfristig, fast sogar über Generationen hinweg.
Also dieser langfristige Investmenthorizont und natürlich auch kurze Wege, dass man schnelle Entscheidungen treffen kann, aber dann vielleicht die Kehrseite bei Börsengelisteten, die vielleicht dann doch mehr in die Verschuldung gehen und vielleicht größere Projekte machen. Aber man weiß ja nie, ob es dann auch wirklich funktioniert. Dann würde ich gerne mal den Schwenker Richtung KI machen, künstliche Intelligenz. Das ist ja jetzt in aller Munde, man hört es ja jetzt wirklich überall. Inwiefern hat denn KI zum Beispiel einen Einfluss auf Industrieprozesse oder ein Industrieunternehmen oder Produktionsprozesse? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Zuerst einmal muss ich feststellen, dass KI bei uns nichts Neues ist seit ChatGPT, sondern wir sind zum Teil schon seit 10 oder 15 Jahren damit unterwegs. Ich kann vielleicht zwei Beispiele geben. Bei der Geobruck machen wir große, kräftige Feldtests. Das sind 20 Tonnen Brocken, die mit 100 Stundenkilometer in eine Steinschlagverbauung reinfliegen und dann in wenigen Metern gestoppt werden. Da gibt es High-Speed-Kameras mit bis zu 10.000 Bilder pro Sekunde. Wenn ich die von Hand auswerten kann, das geht nicht. Da haben wir schon sehr früh, vor über 15 Jahren, KI eingeführt für die Bildauswertung. Oder bei der Firmengruppe Rittmeier, wo wir die Prozessleittechnik unter anderem für Abwasserreinigungsanlagen herstellen. Da haben wir Optimierungssoftwares, die sehr komplexe Zusammenhänge in der Siedlungsentwässerung optimieren und als Abfallprodukt in Anführungs- und Schlusszeichen da eine ständig optimierte Lösung ist, mit dem Ergebnis, dass man bis zu 40% der Energie einsparen kann. Übrigens ein ganz schöner Beitrag zur Energiewende, ein Beitrag zur CO2-Reduktion und im urbanen Bereich natürlich eine gefreute Sache, wenn man solche Optimierungen anwenden kann. Jetzt KI, ich glaube, im heutigen Umfeld bietet vor allem viele Assistenzdienstleistungen, vor allem eben auch bei der Produktionsüberwachung in der Industrie. Ich möchte auch hier ein Beispiel geben. Unsere Lift- und Aufzugsprodukte, die befinden sich im Burj Khalifa in Dubai, im höchsten Gebäude der Welt. Die sind im Pearl Tower in Shanghai oder zum Beispiel auch im World Trade Center in New York City. Höchstleistungen, beste Qualität, ganz, ganz von wichtiger Bedeutung da. Und für die Produktionsüberwachung, für die Produktionsdokumentation sind sehr repetitive Arbeiten. Da ist die KI eine ganz große Stütze, ergänzend zum Mensch. Da haben wir das auch schon länger im Einsatz.
Also ihr nutzt KI schon lange Zeit und vor allem bei Assistenzdienstleistungen kann man KI sehr gut nutzen. Ja. Und ich würde nochmal einen Schwenker machen Richtung Weltwirtschaft. Ja. Also die Weltwirtschaft wächst ja kontinuierlich. Wie stellst du sicher, dass die Brook Group mithalten kann bei diesem Wachstum?
Ja, das ist immer so ein Spagat. Ich sagte eben die Ambidextrie, also auf der einen Seite das, was man heute schon macht, nach dem Lean-Prinzip ständig verbessern, ständig optimieren, verbessern, die eigenen heutigen USPs ausbauen, sichern und einfach tagtäglich das, was man macht, besser, schneller, optimierter, günstiger herzustellen und abzuwickeln. Und auf der anderen Seite ist es die Innovation mit längeren Zyklen, wo man eng mit Partnern zusammen, weil wir sind ja oft auch in der öffentlichen Infrastruktur unterwegs, im Brownfield unterwegs, wo auf gewachsener Infrastruktur neue Dinge ergänzt werden oder optimiert werden. Und da ist die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig, eben auch mit Partnern. Ich sage Open Innovation und da ein Tool, das wir intensiv geschult haben bei unseren Projektleitern, bei unseren Verkaufs- und Designmitarbeitern draußen ist Design Thinking. Ganz nahe am Kunden, ganz nahe mit Feedback schlaufen, Referenzprojekte schaffen. Das ist ein Erfolgskonzept, Design Thinking, dass man wirklich mit ganz kleinen Zyklen schnell vorwärts kommt.
Also Design Thinking und mit Innovationspartnern zusammenarbeiten.
Ich würde gerne. Und auch mit Kunden. Den Kunden ist oft auch die wichtigste Source für neue Ideen, um Innovationen zu sehen. Mhm. Und da sage ich immer unserem Verkauf, wenn wir beim Kunden sind, hey, haltet den Mund. Die Natur hat uns einen Mund gegeben, aber zwei Augen und zwei Ohren. Also hör zu, schaut hin, macht beim Kunden den Fabrikationsrundgang, schaut deren Anlagen an. Auch wenn sie sagen, alles läuft, beim Rundgang merkt man dann schon, wo es allenfalls klemmt. Und das ist eine Source für neue Innovationen, ist aber auch eine Source für neue Aufträge.
Das heißt also aktiv dem Kunden zuhören und die Informationen sammeln, um die Innovationen und das Produkt zu optimieren.
Genau, und das gemeinsam.
Gemeinsam. Ich würde gerne mal über den Wirtschaftsstandort Schweiz sprechen. Die Schweiz scheint mir ja immer so auf so einer Gratwanderung zu sein zwischen der lokalen Schweiz und globalen Schweiz. Und die Brook Group verkörpert ja, wie du auch, für mich so ein bisschen diese lokale, regionale Schweiz, aber gleichzeitig auch diese globale Schweiz. Wie denkst du, kann die Schweiz diese Gratwanderung in der Zukunft meistern?
Ich glaube, wir haben viele Standortvorteile, eine stabile Politik, eine stabile wirtschaftliche Lage. Wir haben hochqualifizierte Arbeitskräfte. Man denke auch an das duale Bildungssystem. Wir haben innovationskräftige Umgebungen, eben Clustern. Ich habe vorher das Open Innovation angesprochen. Aber auch bei den Kunden gibt es wirklich sehr innovative Kunden, die wollen neue Dinge gemeinsam schaffen. Und wir haben ein relativ liberales, unternehmerfreundliches Umfeld. Wenn ich da schon nur ein bisschen nach Norden oder nach Osten schaue, zum Teil auch nach Westen, dann wird es immer schwieriger im Ausland. Und sicher auch die zentrale Lage in Europa und ein super ÖV-System, das wirklich kurze Wege zulässt. Und dann auch die weltoffene Art und Weise der Schweiz, sicher auch die Sprachgewandtheit vieler Leute, die wir haben und die, weil wir ein kleines Land sind, die Offenheit eben auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Und im weltweiten Kontext, wir machen 80% plus im Ausland Umsatz, da ist natürlich die Schweiz und die Schweizer Qualität ist schon mal ein Point positiv an der Front, am Markt draußen.
Wie wird denn die Schweiz im Ausland wahrgenommen? Weil du bist ja auch viel unterwegs, du reist viel an andere Produktionsstandorte, globale Produktionen. Wie wird denn die Schweiz wahrgenommen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, die Schweiz wird mal als teuer angesehen, vor allem mit hoher Qualität eben verbunden. Aber wenn man das eben richtig einbettet und dem Kunden die langfristige Leistung eines Produkts, einer Lösung, einer Dienstleistung klar machen kann und gerade heute mit den Nachhaltigkeitsthemen, Total Cost of Ownership, kommt das immer mehr auch mit dem internationalen Asset Management in den öffentlichen Infrastrukturen. Und das wird immer besser verstanden. Nicht überall und nicht immer, ist ein ständiger Kampf, aber das kommt eigentlich sehr gut an. Das ist eine positive Wahrnehmung im Ausland und eben dieses kleine Point positiv, das man mitnimmt. Nachher zählt natürlich die Leistung, die muss man dann schon auch konsequent erbringen.
Stefan, ich hätte jetzt noch eine Frage zur Selbstreflexion, wie du dich selber siehst. Deiner Meinung nach, was ist deine Superpower, dein Bereich, in dem du besser bist als andere vielleicht?
Ja, ob ich besser bin als andere, ist noch schwierig zu sagen, aber ich versuche da einen Beitrag zum Ganzen zu geben. Und CEO, sage ich immer, ist bei mir vor allem ein Chief Enabling Officer. Also ich schaffe Rahmenbedingungen für meine Mitarbeitenden, weil bei vielen Nischenanwendungen, die wissen viel mehr als ich und das ist auch gut so. Und ich versuche gut zu informieren, ich versuche Transparenz zu schaffen und es läuft eben nicht immer alles überall gut, sondern manchmal gibt es eben auch Herausforderungen und Schwierigkeiten. Dann soll man die Dinge beim Namen nennen und offen und ehrlich kommunizieren. Und kommunizieren ist ein anderes wichtiges Element gegen innen, gegen außen. Als CEO einer Firmengruppe ist man immer auch ein bisschen als Kopf außen wahrgenommen. Und da ist auch wichtig, dass man gegen außen kommuniziert. Gerade auch, wenn ich an Talente, Retention Management denke, sind das wichtige Employer Branding Elemente. Und dann sicher auch das Fördern und Fordern bei den Mitarbeitenden. Ich habe immer gerne Chefs gehabt, die mich selber gefördert und gefordert haben, weil das macht am meisten Spaß. Und Spaß, das scheint mir ganz ein wichtiges Element. Es soll irgendwo auch Humor soll sein. Man soll Spaß miteinander haben, weil man hat so viel Zeit an der Arbeit mit seinen Mitarbeiterinnen, mit seinen Mitarbeitern zu verbringen. Und dann soll das irgendwie auch Spaß sein und Raum schaffen für Spaß.
Auch Raum schaffen für Spaß. Was ist denn so das, was dich an deiner Arbeit reizt? Weil du scheinst auch eine große Leidenschaft für deine Arbeit zu haben. Gibt es noch etwas, was dich besonders an deiner Arbeit reizt?
Ja, ich glaube, mir geht's so wie vielen unserer Mitarbeitenden. Unsere Strategie fokussiert auf die Energiewende. Strategie fokussiert auf die Nachhaltigkeit und dort in allen drei Facetten, ökologisch, ökonomisch und sozial. Aber es ist auch die Sicherheit, Safety, Security in der öffentlichen Infrastruktur, wo wir Beiträge leisten. Und wenn ich jeweils unseren Kindern erzähle, was ich alles tue, sei es Schutzverbauung gegen Naturgefahren, Prozessleittechnik für Strom, Alpic und Axpo sind wichtige Kunden für uns, oder eben auch Aufzugsanlagen, Rohrleitungsbau für die Fernwärme oder im Kryobereich, also mit Flüssiggasen. Dann glitzern jeweils die Augen meiner Kinder. Und gerade ein Beispiel war am letzten Wochenende wieder, war in Austin, Texas, das Formel-1-Rennen, wo wir aus der Schweiz und aus der USA von den verschiedenen Standorten den Schutzzaun für die Formel-1-Rennstrecke liefern konnten. Oder ein anderes Beispiel, Super Bowl im Frühling war ja in Las Vegas im Raiders-Stadion. Da haben wir die Dachkonstruktion geliefert, ein Fatzer-Seilbau. Werk, sehr schön, Leichtbau, auch übrigens sehr nachhaltig, weil wenig Ressourcen im Einsatz, also CO2-schonend, wenig Emissionen im Einsatz. Oder im Moment wird in Paris die längste urbane Seilbahn gebaut mit Fatzer-Seil-Technologie drin, Fatzer-Seil-Spleiß und Fatzer auch Systemüberwachung. Das ist eine 100% Überwachung der ganzen Seilinfrastruktur. Natürlich immer zusammen mit Partnern mit drin, die wir liefern. Das sind tolle, schöne Projekte und das macht irgendwie Spaß, das stiftet Sinn und am Schluss macht man auch etwas, das man anfassen kann, wo das den Leuten Spaß macht und das den Menschen und der Menschheit hilft. Und das befriedigt irgendwie ganz schön, ja.
Wow, das ist spannend. Das sind wirklich tolle Referenzprojekte. Gibt es eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder eine Eigenschaft bei einer Persönlichkeit, die du besonders bewunderst und auch warum?
Ja, ich tue mich jetzt schwer, da irgendwelche Namen zu nennen. Es gibt viele Leute, die mich begeistern. Und begeistert haben, beeinflusst haben, sind Leute, mit denen ich zu eng zusammengearbeitet habe. Und meistens sind es eben mehr die EQ-Elemente, die mich begeistert haben, weil die IQ-Elemente, die sind vorausgesetzt. Und gerade im schwierigen Umfeld, wenn man Probleme hat, wie geht man mit kritischen Situationen um? Konfliktmanagement. Und da konnte ich viel von früheren Vorgesetzten, aber auch von anderen Leuten mitnehmen. Aber ich würde mich jetzt schwer tun, einen Namen rauszunehmen von einer Person, die mich jetzt ganz speziell begeistert hat. Mich begeistern sehr viele Leute. Ich informiere mich auch sehr breit und lasse mich da regelmäßig auch berieseln von anderen Ideen, von querdenkenden Impulsen, Cross-Industry-Impulsen für auch Innovationen und weitere Dinge.
Gibt es denn ein Motto oder einen Satz oder ein Credo, nach dem du lebst oder was dich vielleicht anspricht?
Das ist noch schwierig. Ich glaube, ich komme da wieder zurück zum Spaß. Das Leben und auch die Arbeit muss Spaß machen. Und dort, wo Leute miteinander gut auskommen und man auch Spaß haben kann, da passiert auch, da gibt's Räume für Kreativität, da gibt's Freiräume für Denkelemente mit drin, da gibt's aber auch viel Ernsthaftigkeit, das gehört natürlich eng zusammen. Aber jetzt ein grundsätzliches Credo, wo ich sagen müsste, das ist jetzt so etwas, nach dem lebe ich oder so, starre Prinzipien habe ich nicht, positiv gestimmt in den Tag. Genügend Schlaf ist mir ganz wichtig. Nein, das meine ich sehr ernst. Das ist gerade bei internationaler Tätigkeit manchmal eine Herausforderung.
Jetlag, Stichwort.
Stichwort Jetlag, genau. Und da hat es aber auch viel mit Selbstdisziplin zu tun. Diese Freiräume kann man sich nehmen, diese Freiräume muss man sich nehmen. Und gerade die eigene Gesundheit, das fördern wir auch bei uns. Wir haben so ein Brook Balance Programm, wo wir die Ernährung, über die Ernährung informieren, Sport fördern, aber auch die Sicherheit am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause, in der Freizeit und so weiter fördern. Ist mir noch nicht überall gelungen, den Leuten überall das Rauchen abzugewöhnen, aber ich habe schon einige dazu gebracht, ein bisschen Gewicht abzunehmen und das freut mich natürlich.
Dr. Stefan Wartmann, CEO der Brook Group, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen und natürlich viel Spaß.
Dankeschön.
Technologie.